Vater, ich möchte dich bitten, dass du deinen Geist jetzt in Paul hineinlegst, dass du seinen Mund benutzt, dass du seine Worte da hineinlegst, dass er in unsere Herzen spricht und dass du uns hilfst, unser Herzen dafür weit zu machen, dass wir aufnehmen können, was du heute für uns dir gedacht hast. Amen.
Ich spüre wieder, wie die Latte hochliegt nach der Anmoderation. Diese Woche waren wir nochmal mit der Familie im Siegerland, weil die Beisetzung der Schwiegermutter anstand. Und dann bist du als Pastor gefragt und darfst die Traueransprache halten für die Schwiegermama, die ich über 40 Jahre gekannt habe. Und dann denkt man natürlich, während man das macht, so drüber nach, was hat die Person alle ausgemacht, was war das Wunderbare an ihr, weil bei einer Beerdigung sollte man nach Möglichkeit nicht sagen, die war absolut unmöglich, die konntest du vergessen, das kommt ganz schlecht. Hatte ich aber auch nicht die Riesenprobleme mit, das zusammenzutragen. Weil es war schon eine sehr interessante Persönlichkeit, aber während du dann die Sache vorbereitest, wenn du sagst, da kommen die Leute aus dem Dorf, dann fängst du auf einmal an, auch drüber nachzudenken, weswegen lebst du eigentlich? Und wenn du jetzt nicht lebend bei der Veranstaltung wärst, sondern wärst tot, ob du dann an dem Mutter-Theresa-Effekt beurteilt würdest, was du alles Gutes getan hättest eventuell. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was würde ich mir denn jetzt wirklich wünschen für die Jahre, die mir Gott vielleicht noch schenkt für die Zeit? Und noch ein Stückchen weiter, was würde ich mir wünschen für die Gemeinde? Was würde ich mir für die Familie wünschen in einer Zeit, die scheinbar immer verwirrender wird? Und dann bin ich wieder bei der Apostelgeschichte 8 gelandet. Tut mir leid, wenn ich da mit euch jetzt nochmal hingehen muss, aber ich war mit dieser Apostelgeschichte noch nicht fertig. Jetzt sollte das Ding hier eigentlich funktionieren. Im Test vorhin ging das immer wunderbar. Sonst muss ich immer da hin und her, dann ist ja auch egal. Ihr seid ja immer sehr lieb und freundlich mit mir. Ich möchte mit euch nochmal weitergehen in die Apostelgeschichte 8. Und zwar, wie ich das letzte Mal drüber gesprochen habe, ist mir eins klar geworden, den Apostel war in dieser Zeit der Erweckung in Samaria eins ganz wichtig, dass die Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Nochmal für uns, die die Geschichte nicht so parat haben, da gibt es Riesenverfolgung in Jerusalem. Die politischen Situationen, die war weitaus dramatischer wie die Corona-Krise. Das ging drunter und drüber, fromme Leute wurden ins Gefängnis geworfen, wurden umgebracht. Und vielleicht müsste die Begegnungskirche dann irgendwo alle nach Polen flüchten, weil da die katholische Kirche noch mächtig ist, da wird es nicht so schnell umgebracht. Und einer der Diakone, der Philippus, geht mit und fängt an, über das System zu schimpfen, dass die alle so fürchterlich sind. Nein, er fängt an, die gute Nachricht von der Auferstehung und von dem Leben Jesu zu berichten. Und Gott bestätigt das mit Zeichen und Wunder. Und dann passiert es, dass sich ganz viele Leute bekehren. Nacheinander ging das richtig durch. Wir wollen Jesus als Herrn und Heiland haben. Und die gingen den nächsten Schritt auch und ließen sich taufen. Ich dachte, das ist es doch. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. So steht es ja in der Schrift. Aber dann kommt Johannes und Petrus und die reisen extra von Jerusalem weg nach Samaria in das etwas verrufene Gebiet. Und sie fragen, sag mal, seid ihr auch mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? Nö, haben die gesagt. Ein Mann sagte, okay, ich gebe dir Geld, dass ich erfüllt werde und so weiter und dass ich das auch noch machen kann. Und Petrus sagt, ich kann mal komplett knicken, so wanderst du in die Hölle. Und dann geht diese Sache hier an, die ich mit euch noch ein bisschen mehr buchstabieren will. Die Geistestaufe, habe ich gesagt, als eine Kraft zum Überleben. Und das habe ich mir gedacht, das muss ich ganz neu buchstabieren. Ich nenne mich zwar Pfingstler, aber bin ich das überhaupt noch? Aber erstmal den Bibeltext. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Denen war das also extrem wichtig, dass die Mannschaft dort mit dem Heiligen Geist erfüllt würde. Wenn man nämlich in die Apostelgeschichte hineinschaut, dann stellt man fest, das war ein roter Faden, der sich durch die ganze Apostelgeschichte durchgezogen hat. Das fängt mit Pfingsten an, das ist ganz klar, wie das Brausen vom Himmel kam und die alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Petrus eine Predigt gehalten hat, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich mich da bekehrt hätte, aber dann kamen 3000, die sich fragten, was sollen wir denn tun? Da ging es richtig ab. Kurze Zeit später, steht in Apostelgeschichte 4,31, haben wir ja gelesen, da wird so ein Lahmer geheilt und dann grassiert es wieder, dass sie dann mit dem Heiligen Geist dort erfüllt wurden. Und 1-2 Jahre später, das ist unsere Geschichte, als die Post in Samaria abging. Wenn ihr später weiterlesen wollt, oder kommen wir vielleicht in diesem Jahr noch zu, 10 Jahre später, in der Apostelgeschichte 10, kann man sich gut merken deswegen, da stellen wir dann fest, dass wieder der Heilige Geist ausgegossen wurde bei Cornelius. Und dann 22 Jahre später, nochmal in der Apostelgeschichte geschehen, dann geschieht es nochmal. Es scheint also was absolut Notwendiges zu sein, dass Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist insofern sehr wichtig, weil hier müsste ich euch jetzt ein Stückchen mitnehmen an die Verheißung, die der Herr Jesus mal gegeben hat, als er noch als Mensch über die Erde gegangen ist. Am Ende des Laubhüttenfestes, am Sukkot, am Erntedankfest, steht er auf und dann steht dann geschrieben, der sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und er bezieht sich damit auf Jesaja 55, wo geschrieben steht, kommt her, ihr, die ihr durstig seid. Kommt, ihr könnt essen, ohne dafür zu zahlen. Kommt, ohne Geld könnt ihr trinken, Wein und Milch. Und dann sagt er, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euer Verdienst ist, für das, was nicht sättigt? Da bezieht sich Jesus drauf und sagt, es ist sowas von wichtig, dass wir den Heiligen Geist mit uns haben. Ich gehe noch ein Stückchen weiter, um euch noch so ein bisschen einzuspannen. Nur darauf, nur mal so einige Punkte, ich habe mal nur 13 zusammengefasst, so ganz schnell. Die könnt ihr dann alle zu Hause in der Bibel nachschlagen, wenn die stille Zeit langweilig geworden ist. Dann machst du mal mit der Computerkonkordanz oder mit der anderen eine Studie, weswegen das wichtig ist, dass du den Heiligen Geist empfängst. Also, der Heilige Geist ist wichtig, dass ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Vergesse ich manchmal so. Hier habe ich Bibelstellen drunter gemacht. Ich habe schon überlegt, ob ich das nochmal kopiere. Wenn ihr das haben wollt, ich mache das fürs nächste Mal fertig. Der Heilige Geist kommt und führt in die Wahrheit hinein. Das ist ein Prozess in die Worte Jesu hinein. Der Geist verherrlicht Jesus in uns. Das kannst du immer fragen, habe ich das? Der Geist sagt uns die Zukunft voraus. Das wäre jetzt spannend, nicht? Wenn ihr einer nach dem anderen prophetisch aufstehen würde und sagen, gib mal Acht, ihr sorgt euch über Corona, das ist noch gar nichts, es wird noch viel schlimmer werden, aber der Herr kommt. Das wäre doch was wunderbar, nicht? Dass du Hoffnung haben kannst. Der Geist vertritt uns in Schwachheit im Gebet. Für alle die, die Zungen reden können oder die es noch können möchten, hey, das ist für dich da, damit du Geheimnisse beten kannst. Das ist sowas Geniales. Extra geschenkt für Leute, die glauben. Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter. Na, komm her. Zup. Der Geist gibt Kraft zum Zeugnis geben. Der Heilige Geist verleiht seine Gaben. Der Heilige Geist gibt Autorität über böse Mächte. Hey, stell dir das vor, du wirst jedes Mal verführt, irgendwas klauen zu wollen, weil irgendwelche Dämonen in der Luft sind und dann bekommst du den Heiligen Geist und sagst, ihr könnt mich mal und schmeißt ihn raus. Das wäre doch was. Der Heilige Geist tröstet uns, ja, das ist sehr wichtig, er ist der Tröster. Er hilft uns beim Sündenvergeben. Er setzt geistliche Dienste ein. Der Heilige Geist macht uns geistlich fruchtbar. Da komme ich gleich noch drauf auf Galater 5, Vers 22. Und er macht uns voll Liebe Gottes. Und ich habe gedacht, das muss ich mit euch noch an einem Beispiel, damit ihr das behaltet, aus der ganzen Vielzahl herausnehmen. Ich möchte die Besamim-Büchse Gottes euch noch mal vorstellen. Die meisten von uns kennen Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Da nimmt Paulus ein Beispiel, was in der jüdischen Tradition ganz besonders wichtig ist. Das ist die sogenannte Besamim-Büchse. Die wird am Ende des Schabbats mit wohlriechenden Kräutern gefüllt und normalerweise hat die 9 Löcher. Ich habe mal so eine richtig schöne dahin gemacht und eine, die ich gezeichnet habe, weil ich das so ein bisschen klar machen möchte. So, und in diese Büchse werden wohlriechende Düfte hineingelegt und die erfüllen das ganze Haus. Und wenn du noch mal wissen willst, wie schön der Schabbat ist, dann gehst du mit deiner Nase vorbei. Das kommt irgendwo aus einer Parfümerie. So schön ist der Schabbat. Dann kannst du dich auf den Schabbat wieder freuen. Und Paulus gebraucht dies und sagt, die Frucht, die der Heilige Geist wirkt, die ist wie die Kräuter, die in die Besamim-Büchse gelegt werden. Und aus jeder dieser 9 Poren kommt Liebe, kommt Freundlichkeit, kommt Freude, kommt Langmut, kommt Freundlichkeit auch beim Autofahren, kommt die Güte, kommt die Treue auch in der Ehe, kommt die Sanftmut, wenn dir mal wieder einer komisch kommt und die Enthaltsamkeit, wenn du wieder mit deinen Süchten nicht zurechtkommst. Aber ich habe gedacht, Herr Jesus, wenn ich noch eine Zeit lang länger leben darf, dann möchte ich in meinem Haushalt so eine Besamim-Büchse haben, aus denen diese Dinge herausfließen. Ich möchte sie in unserer Gemeinde haben, dass es herausfließt aus dieser Kirche, diese Liebe, diese Freundlichkeit, diese Sanftmut, diesem Langmut. Und dann stelle ich fest, habe ich nicht. Ich will es haben, aber ich schaffe es so wenig. Ich möchte den Schabbatgeruch noch mal haben. Nicht Paris, nicht Douglas, Schabbat. Und letzten Endes, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, es geht immer um Anbetung. Dass wenn du dich danach sehnst, dass wir als Gemeinde, dass wir in unserem Zuhause, dass wir in unserem Leben in eine andere Dimension hineinkommen. Noch bevor wir über Gaben, über irgendwas anderes reden, es geht alles nur, damit der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, besser und intensiver angebetet wird. Da wird alles zusammengefasst, die 13 Punkte, die ich vorhin mal so auf die Schnelle nur dahin gesagt habe, da wird die Besamim-Büchse, alles geht dahin, dass die Anbetung zu Gott größer und stärker wird. Und ich habe mir überlegt, das wünschte ich mir für mein Leben mehr denn je. Ich möchte ein Mensch sein, wo man drüber sagen kann, er hat im Geist und in der Wahrheit sein Leben in Anbetung vor Gott und in der Ehrfurcht vor ihm gelebt. Jetzt stelle ich fest, ich gehöre zu den Leuten, die ja, weil sie auch Pastor sind, glauben. Die haben die großen Verheißungen von ihm, die steht ja. Ich will das Ganze ja haben, aber wie komme ich da hin? Ich kann ja nicht mehr Petrus und Johannes herholen und ich hänge ja auch keine Heiligenbildchen auf, wo wir sagen, da klappt das mit besser. Aber ich kann euch sagen, es steht in der Schrift, dass er seinen Geist ausgießen will auf alles Fleisch. Das heißt, auf mich, auf dich, jeden, der hier sitzt und der vielleicht noch von Gott hinzugerufen wird. Und es gibt nur ganz wenige Dinge, die ich aus diesem Text herausnehme, die als Bedingung daran geknüpft sind. Das erste, ich habe das noch nicht erlebt, kannst du sagen, ich bin nur getauft und glaube nur. Dann hast du eine wunderbare Voraussetzung, dass du heute noch mit dem Heiligen Geist hier erfüllt werden kannst. Das zweite aber, das wird hier fast alle so irgendwo angehen, das ist für mich noch viel wichtiger. Die Wohnstadt des Heiligen Geistes ist versandet. Es ist für mich ein ganz großes Geheimnis. Wir sind am Mittwoch früh ins Siegerland gefahren und als wir gestern Abend wieder in die Wohnung kamen und ich schließe die Wohnung auf, die Fenster waren alle geschlossen gewesen, aber ich habe mir gedacht, hat meine Frau keinen Staub gewischt? Das scheint ein Naturgesetz zu sein. Du kannst noch so viel Staub saugen, du kannst noch so viel machen. Dieses Zeug kommt jederzeit wieder. Ich habe mir gedacht, wenn irgendjemand hier ist, der was Gutes erfinden will, dann die staubfreie Wohnung ohne Staubsauger. Wenn du da eine Entdeckung machst, dann kommst du zu mir, ich vermarkte dich. Wir werden reicher sein wie einer, der Facebook erfunden hat. Aber genauso ist das mit dem Heiligen Geist. Ich stelle zutiefst fest, dass ich mit zunehmendem Leben in eine gewisse Versandungsphase komme. Ich weiß ja schon, wie Gott das meint. Ich weiß ja schon, wie es geht. Und zweimal an der Roten Kreuzung in Zungen gebetet ist ja auch schon was. Da bin ich wahrscheinlich schon besser als 20% unserer Gemeindebesucher. Ich nehme das zurück. Ich stelle fest, je länger Charismatiker und Pfingstler unterwegs sind, umso mehr scheinen bestimmte Dinge zu versanden. Ich kann mich daran erinnern, wie ich in der Jesus People Zeit 1973 nach Berlin kam. Und ich glaube, ich habe mal erzählt, ich war in der guten evangelikalen Sache groß geworden. Ich wusste also, man geht zur Gebetsstunde. Also gehe ich zur Gebetsstunde und wir hatten gerade einen neuen Pastor gekriegt, Wolfgang Müller. Der sitzt da im Gebetsraum drin und er hat in Zungen gebetet. Hatte ich ja noch nie was von gehört. Ich hatte es aus der Apostelgeschichte gelesen, aber ich dachte, mit Pfingsten ist das alles passé. Aber nee, ich habe rumgeguckt und denke, dieser Affe und sowas kriegt man als Pastor, der gibt an, dass er schon mal auf dem Missionsfeld war. Ich sage, dieser, ich will das jetzt nicht ausschmücken. Und dann später in der Jugendstunde, da habe ich natürlich Luft gemacht, weil man redet ja übereinander. Ich sage, da haben wir ja einen Vogel an Land gezogen, der jetzt als Pastor da ist. Der gibt anders, in einer anderen Sprache, da aus Afrika irgendwo. Und dann nahmen die mich beiseite und sagten, nee, Paul, du musst mal lesen. Das ist der Heilige Geist. Oh, habe ich gedacht, das ist ja ein Ding, dann will ich das auch haben. Und damals war das so, das war nicht nur ein Sonntagsgottesdienst, das war wenigstens ein halbes Jahr lang, kam jeden Sonntag oder jeden Mittwoch irgendeiner durchgereist und hat über den Heiligen Geist gesprochen und danach wurde immer gesagt, wer will ihn haben, der soll nach vorne kommen, wir legen Hände auf und beten. Sabrina, erinnerst dich dran? Das waren noch Zeiten. Ne? Und ich habe gedacht, jetzt ich nichts wie hin, ich will's haben. Und dann haben die mir die Hände aufgelegt und mächtig gebetet. Ich habe kein Flash, nichts gespürt. Und dann habe ich denen natürlich auch immer gesagt, ich habe gesagt, ist nichts passiert. Da haben die gesagt, ja, geh mal nach Hause, leg dich ins Bett, das kommt vielleicht über Nacht. Ich bin nach Hause gegangen, reingesprungen ins Bett, weil ich hatte Hunger, ich wollte das haben. Ich bin morgens genauso breit gemacht geworden wie sonst auch. Ich hätte den Wecker kreuzigen können, ja, es ist nichts passiert. Und dann habe ich gedacht, ich muss vielleicht intensiver Buße tun. Ich bin zurück ins Dorf gefahren. Ich hatte einer Familie in der Nacht mal die Haustür zugemauert. Das fand ich unheimlich lustig. Gartentürchen klauen war langweilig. Und dann hatten die Tür nach innen aufgemacht und die ganzen Steine waren alle reingefallen. Tür war verkratzt. Und ich dachte, naja, bevor ich wieder nach Berlin gehe, ich gehe mal hin und tue Buße. Ich habe geklingelt und gesagt, tut mir leid. Ich war das vor 5 Jahren. Sagen sie, hauen Sie bloß ab. Ich dachte, die sagen jetzt, ja, wir sehen das ein, Absolution erteilt oder so. Ich komme nach Berlin. Die nächste Mal beim Altarruf kam ich wieder nach vorne. Ich will das haben. Nichts ist passiert. Und dann merkte ich, ich habe ein halbes Jahr lang Hunger danach gehabt. Ich wollte von ihm den Heiligen Geist haben in einer anderen Dimension. Und dann fragte mich schließlich einer, warum willst du es haben? Ja, ich dachte, weil ich besser sein will. Sagt er, absoluter Unsinn, sondern es geht darum, willst du ihn anbeten? Und da dachte ich, ja, es ist langweilig, 26 Mal hintereinander Halleluja zu sagen. Das ist sicher wichtig, wenn es aus dem Herzen kommt. Aber das fand ich ein bisschen ätzend. Ich dachte, Gott ist doch so kreativ, da müsste doch fernbei rumkommen. Und dann bin ich immer wieder zu ihm gegangen. Und das Ende vom Lied war, weil ich sage, entweder du gibst mir das oder ich verschwinde und komme nie wieder in die Kirche. Ich war schon immer irgendwie komisch. Und da merke ich, wie der Heilige Geist anfängt zu reden. Da hatte ich noch nicht die Taufe im Heiligen Geist. Er fängt an, bei mir zu reden und sagt, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Und ich habe gesagt, doch. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ich habe gesagt, doch. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn du mir es nicht gibst, ich will mit dir unterwegs sein. Und ich könnte mit euch heute noch zum Nollendorfplatz gehen, das ist ja alles umgebaut. Aber ich könnte mit euch noch in eine der Stuhlreihen gehen, wo ich gesessen habe, während des Lobpreises, heißt, bin ich aufgestanden. Und auf einmal merke ich, wie der Geist Gottes kommt und ich in anderen Zungen rede und singe. Ich werde es nie vergessen. Ich hatte so viel Hunger und Durst nach dieser übernatürlichen Realität Gottes. Und ich habe mich gefragt, wie ich die Beerdigung vorbereitet habe, wie ich nach Berlin zurückgefahren bin. Ich habe gedacht, was würde ich mir für unsere Gemeinde wünschen? Was würde ich mir für mich wünschen? Dass der Staub des Alltags wieder aus meinem Inneren verschwindet? Und ich wieder ganz neu diesen Hunger und Durst habe nach seiner Realität. Ich strebe nicht danach, dass ich der große Heilungsapostel werde oder sonst irgendwas, aber ich möchte wieder ganz neu danach streben, dass ich in einer anderen Dimension ihn nochmal anbeten kann. Ich bin dankbar für Hillsong-Lieder, ich bin dankbar für alte Chorusse, aber ich lese in der Schrift, er hat mir ein neues Lied gegeben. Und ich glaube, das hat eine ganz andere Dimension. Das wird Gut und Böse scheiden. Das wird Dämonen raustreiben. Das wird das Evangelium wieder in einer anderen Dimension laufen lassen. Das wird von den eigenen Egoismen wieder wegsehen und dann sagen, alles, Herr, bist du. Und ich glaube, die Pfingstgemeinden in Deutschland, die charismatischen Gemeinden in Deutschland, sie brauchen ganz neu wieder einen Staubsauger, dass wir wieder den Hunger nach dem Heiligen Geist bekommen, weil da ist so viel versandet und in die eigene Machbarkeit abgerutscht. Wir wissen, wie wir liturgisch Dinge bedienen können, aber wissen wir noch, wie das ist, unter die Kraft des Heiligen Geistes zu kommen? Wenn wir jetzt demnächst in die Gebetsnacht hineingehen, ich habe gedacht, okay, wir müssten gegen Corona, dass das weiter hier wütet, dass Deutschland weiter gut behütet wird, beten. Wir müssten für die Leute beten, denen es nicht so gut geht. Wir müssten dafür und dafür beten. Ich glaube viel mehr, wir dürfen wieder beten, dass wir wieder einen Hunger bekommen, dass er seine Hand ausstreckt, dass wir in eine andere Dimension der Anbetung hineinkommen. Und diese Anbetung bleibt nicht stehen, wenn hier vorne gesungen wird und ihr die Masken aufzieht, sondern Anbetung als Lebensstil, meine ich. Und wenn denn irgendwann Paul nachrückt in die Ewigkeit, weil die Einschläge mit zunehmendem Alter werden ja dichter, dann möchte ich, dass es eventuell über meinem Leben steht, er war ein Anbeter Gottes. Und ich weiß, da ist so viel versandet in meinem Leben. Es gibt diesen Film über Amazing Grace, wie dieses Lied entstanden ist. Und es handelt vor allem von einem großen Politiker Wilberforce, der massiv daran gearbeitet hat, dass in England die Sklaverei abgeschafft worden ist. Und er kannte eben den Juden, der dieses Lied geschrieben hat, weil der war ja Captain auf dem Sklavenschiff. Und dieser Wilberforce als großer Politiker, der konnte wunderbar singen. Und dann hat er Zeit seines Lebens für die Befreiung der Sklaverei, der Sklaven gekämpft. Und mitten in dem Film, als er schon ziemlich alt geworden ist, da sagt er zu seinem Freund: Ich habe verlernt zu singen, ich singe nicht mehr. Die Versandung, dieses Eifern um die Dinge, die alle wichtig sind, haben einen Teil seiner Berufung geraubt. Und wenn ich hier in den Raum hineingucke, dann würde ich mir wünschen, dass der Heilige Geist ganz neu auf uns kommt, dass wir in unsere Berufung wieder hineinfinden. Anbeter Gottes zu sein. Noch bevor du einen Gabentest machst, was du alles kannst und was du alles bist und wo du alle hingehst, du bist berufen, ein Anbeter zu sein. Das ist mehr als eine Querflöte spielen. Da hat Gott dir was aufs Herz gelegt, ein Anbeter zu sein. Gerade wenn du mit den Fahrradfahrern unterwegs bist. Das muss ein Unterschied sein, nicht wer die Pedale am ehesten bei der Tour de France hochschiebt, ja? Sondern Anbeter sein. Wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, dass die Menschen sehen, da ist ein Anbeter. Wenn ihr mit den internationalen Leuten umgeht, dass wir werden wieder, wir sind Anbeter Gottes. Und das wird ganz unterschiedlich sein. Und ich sage euch das, das wird nicht kommen, indem du Geld gibst. Dann bist du wie Simon, indem du versuchst, gute Taten zu tun. Das habe ich damals gelernt. Das war richtig, dass ich um Vergebung gebeten habe, wegen dem Zumauern der Wohnungstür, ja, der Haustür. Das mag alles wichtig sein, das hat mich gedemütigt. Aber deswegen habe ich es nicht gekriegt, sondern weil Gott gut war. Und weil er verheißen hat, dass es auf alles Fleisch kommt. Du musst dich entscheiden, wenn du das haben willst. Es gibt drei Entscheidungen, die für ein christliches Leben absolut notwendig sind. Das erste ist, das ist niedergeschrieben in Apostelgeschichte 2, Vers 38, wo der Geist Gottes das zweite Mal fällt, wo Petrus vor dem Hohen Rat die wilde Rede hält und dann ihnen sagt: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das sind die drei Dinge, für die du dich entscheiden musst. Das erste, dass du glauben willst, das ist eine Entscheidungssache, keine Gefühlssache. Das zweite, dass du dich taufen lässt. Wer noch nicht getauft ist, notfalls werden wir am 5. Oktober nochmal taufen. Das haben wir schon mal hinter uns gebracht. Und dann musst du dich entscheiden, ob du den Heiligen Geist willst. Drei Entscheidungen, die extrem wichtig sind. Was kann ich tun? Buße, habe ich gesagt. Das zweite, Glauben und Vertrauen, habe ich gesagt. Da gibt es die Bibelstellen. Und das dritte, dieses Bitten nach Lukas 11. Das gebe ich euch als Hausaufgabe mit, die ihr den Heiligen Geist haben wollt. Weil da ist es geschrieben, wie es geht. Für die, die jetzt nicht nachlesen wollen oder die nicht mitschreiben wollen. Das ist die Geschichte, wo der Herr Jesus ein Gleichnis erzählt und sagt, wenn der Sohn zu dir kommt und sagt, ich habe Hunger, dann wirst du ihm was nicht geben? Ein Skorpion und ein Stein. Ehrlich. Unser kleines Enkelkind, wenn er jetzt so anfängt rumzuschreien und so, sagt er, na, das braucht was Anständiges, nicht? Ich hol mal einen Skorpion. Quatsch. Dann sagt der Herr Jesus, wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten, die Hunger und Durst danach haben? Er wird dir keinen Stein und keinen Skorpion geben. Du musst keine Angst haben. Er sagt, es ist für dich da. Weil er sagt ja, er sucht Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Du brauchst diesen Hunger und diesen Durst, wie es im Lukas 11 geschrieben ist. Und du darfst ohne Furcht kommen. Was würde ich mir wünschen, wenn Gott mir noch Zeit zum Leben gibt? Ich glaube, ich wünsche mir von ihm, und das sage ich heute ganz deutlich auch in der Öffentlichkeit, dass ich den Staub der Jahre wieder beiseite nehme. Das, was man alles organisieren und machen kann, das ist alles wichtig. Aber ich möchte zurückkommen, Anbeter zu sein für ihn. Mein Leben soll ein Anbeter sein. Und wenn das bei meiner Beerdigung genannt würde, nicht, er war Pastor in der Begegnungskirche, er hat das und das gemacht, packt es in die Tonne, sagt den Leuten, die da sind, deine Berufung ist, Anbeter zu sein, vor dem Gott, der dich geschaffen hat, der dich wunderbar gemacht hat, der dich herausruft, der dir den Heiligen Geist gibt. Und ich sage euch, bei mir ist viel Staub gekommen. Und ich möchte das so gerne, dass der Heilige Geist wieder neu kommt. Und wenn du mich fragst, wie das ist für meine Familie, ja, das wünsche ich mir wieder für meine Familie mehr und mehr. Wenn du mich fragst für die Gemeinde, was könnte passieren? Ich weiß, ich habe einen ganz schnellen Durchgang gemacht, weil ich glaube, fast jeder, der hier sitzt, der hat eine gewisse Grundkenntnis, dass der Heilige Geist eine Person ist, die dritte Person der Dreieinigkeit und so weiter. Aber wenn es mir gelungen ist, ein bisschen wieder Hunger zu wecken, deine Wohnung zu entstauben, damit der Heilige Geist wieder wohnen kann. Wie fängt dieses Entstauben an? Indem man erstmal feststellt, es hat sich sau viel angesammelt. Und meine Tochter erzählte mir heute Morgen auf dem Weg zum Flughafen, sie haben so einen kleinen Hund, das ist ein Elvis heißt er. Elvis ist so, ist eine ganz scharfe Kröte, sage ich euch, das ist ein Ding. Und dann sagt sie, dann hat sie eines Tages was richtiges Schokoladen eingepackt, auf dem Tisch liegen lassen. Normalerweise geht er da gar nicht dran, nicht? Aber dann war das abends spät geworden und dann kommen sie morgens rein und stellen dann fest, dieser Schlingel hat sich an diesem Stück bereichert. Er sagt, das war nicht so um das Ding, was da drin war, aber wir mussten 150 Pfund für den Tierarzt zahlen, damit er das ganze Zeug wieder auskotzte. Also ich habe gedacht, das ist ein Bild für Bußetun, für Aufräumen. Wir haben manche Sachen in uns reingefressen über die Jahre. Und da ist viel verloren gegangen. Und vielleicht, wir sammeln gleich noch Opfer ein, dass so wieder einiges. Lassen wir das Wort. Und wir wieder Sehnsucht haben, Anbeter zu sein. Ich habe noch andere Punkte, die würden das alles nicht weiterbringen. Ich möchte diesen Hunger wieder haben nach seiner Gegenwart. Jetzt ist in Corona-Zeiten schwer, die Hand aufzulegen und zu beten, einen Altarruf zu machen. Aber wenn der Jesus sagt, geh nach Hause, du bist gesund, dann hat er die gar nicht berührt, das geht auch da ohne. Aber wenn du sagst, du möchtest mit entstauben, dass du wieder zurückkommst, vielleicht an dem Punkt, wo du mit dem Heiligen Geist getauft worden bist. Wenn du vielleicht gar nicht in Zungen reden kannst und hast aufgegeben, bei ihm zu fragen, dass du ganz neu bittest, dass es kommt, dass du in einer anderen Art anbeten kannst, nicht damit du frommer bist. Wenn der Staub von Theologie vielleicht beiseite gelegt werden muss, was könnte passieren? Ich werde mit den Ältesten noch absprechen. Vielleicht werden wir irgend noch in diesem Jahr noch mal ein Seminar zum Heiligen Geist und zur Taufe im Heiligen Geist ein bisschen ausführlicher machen, dass wir uns die Schriftstellen, die ich jetzt gerade nur so dazu geschrieben habe, genauer ansehen. Aber ich lade euch ein, zur Gebetsnacht zu kommen. Mit dem großen Hunger. Herr Jesus, ich lege dir den Staub, die Versandung beiseite. Ich möchte in eine neue Ebene wieder zurück. Komm und sei dabei. Vielleicht müssen wir doch früher anfangen, damit unsere älteren Leute noch dazukommen können. Dass wir vielleicht schon um 16 Uhr anfangen. Ich glaube, wir brauchen das. Brauchen das. Auch die müssen entstaubt werden. Ich will mit uns beten, sonst rede ich zu viel. Herr Jesus, du hast verheißen, dass wer glaubt und getauft wird, deinen Geist bekommen darf. Hier sitzen ganz, ganz, ganz viele, die diese Bedingung erfüllen. Die du ja auch schon berufen hast, weil wer kann von Neuem geboren werden ohne deinen Geist? Aber wir brauchen das ganz neu, dass du uns in die Anbetung führst. Die nicht nur chorusabhängig ist, sondern dass wir in einen Lebensstil hineinkommen der Anbetung. Herr Jesus, ich bete, dass du uns deinen Geist gibst, dass du ihn nicht von uns nimmst, dass wir entstauben können, dass wir die Wohnung so bereiten können, dass du dich, Heiliger Geist, wieder wohlfühlen kannst bei uns, dass du uns leiten kannst, wie es verheißen ist, dass deine Kinder durch dich, Heiliger Geist, geleitet werden. Ich bete, dass hier Familien sitzen, worüber gesprochen wird, es sind Anbeter des großen Gottes. Dass wir als Gemeinde bekannt werden, nicht um die sozialen Dienste, sondern um der Anbetung willen, die zu deiner Person hochgehen. Herr Jesus, hier brauchen wir das ganz neu. Und wenn es sein muss, schick uns einen Johannes und einen Petrus, wenn wir zu dumm sind, das zu nehmen, dass wir unter Handauflegung ganz neu empfangen können. Aber gehe an uns nicht vorüber. Wir sind durstig geworden. Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche dich, komm. Dass wieder Sehnsucht nach lebendigem Wasser groß wird.